Letzten Sonntag haben wir gehört, dass die Hoffnung nicht erlöschen darf. Und dass die Adventszeit für uns Christen die Zeit im Kirchenjahr ist, in der wir verstärkt unsere Hoffnung entflammen wollen. Heute möchte ich gerne den Fokus auf die Liebe setzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Videoclip, den wir letzten Sonntag gesehen haben. Wenn die Hoffnung noch brennt, dann kann sie auch die Liebe neu anzünden. Darum soll es in dieser Botschaft an diesem dritten Advent 2016 gehen. Ich weiß nicht, welches der Abendstern jetzt hier ist auf dem tollen Bild. Das ist, kennt ihr alle, oder? Das ist das Heutal, genau. Der Abendhimmel im Heutal. Und letzten Sommer, während den Sommer Camps und besonders auf dem Olympialager im Heutal, da hatten die Teens den Auftrag, das olympische Feuer nicht ausgehen zu lassen. Und diejenigen von uns, die Nachtwächterinnen oder Nachtwächter waren, haben auch darauf achten müssen, dass das olympische Feuer nicht ausgeht und auch das Lagerfeuer nicht ausgehen sollte, weil sonst wird es kalt im Heutal. Aber am Ende der Freizeit, wenn die Teens fort sind, der Abbau erledigt ist, sieht man an der Feuerstelle nur noch ein paar glimmende Kohlen. Jeder merkt und weiß, da gab es mal ein großes Feuer. Aber jetzt spürt man nichts mehr von der Wärme, von dem Licht. Nur noch ein paar schwarze Kohlen sind übrig geblieben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch bei uns Christen auf unserer geistlichen Reise, wenn wir ein paar Jahre unterwegs sind, die lodernde Flammen der Vorfreude, die den Beginn jeder Reise eigentlich kennzeichnen, allmählich in der Geschäftigkeit des Lebens verglimmern. Und man hat so das Empfinden, es ist etwas kälter geworden. Das Feuer der ersten Liebe, das uns in den ersten Jahren der Nachfolge verbannt, glühend machte, das ist längst nicht mehr so hoch. Und ich möchte uns am Anfang dieser Botschaft fragen, die meisten von uns hier sind ja schon etliche Jahre unterwegs mit dem Herrn. Wie brennend ist unser Herz für Jesus? Mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft liebe ich ihn? Wie steht es mit unserer Liebe zueinander? Um diese Fragen soll es heute in dieser Botschaft gehen. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf einen Bibeltext richten, der am Anfang des letzten Buches der Bibel steht, der Offenbarung. Der Apostel Johannes, die Bibelleser wissen das, der wurde auf die Insel Patmos verbannt, weil er sich geweigert hatte, dem Kaiser Domitian als Caesar Kyrios, als Caesar ist Herr, zu huldigen. Er konnte diesem Edikt, dem Kaiser als Herrn anzubeten, nicht folgen, denn für ihn gab es nur einen Kyrios und das war der auferstandene Christus. Und da in der Verbannung auf Patmos hatte Johannes eine Vision. Er sieht seinen Herrn, den auferstandenen und verherrlichten Christus. Er sieht ihn, wie er jetzt ist. Und bei seinem Anblick, da fiel Johannes wie tot auf sein Angesicht vor die Füße Jesu nieder. Und dann legt der Auferstandene seine rechte Hand auf ihn und sagt ihm die tröstenden Worte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und dann wird Johannes einiges gezeigt, was er aufschreiben soll, um es den Gemeinden in Kleinasien, aber ich denke auch uns letztlich zu berichten. Und als erstes bekommt er den Auftrag, an 7 identifizierbare örtliche Gemeinden einen Brief zu schreiben. Wir können an diesen Briefen an die 7 Gemeinden erkennen, worauf es unserem Herrn ankommt, der auch heute noch derselbe ist. Und jede dieser 7 Gemeinden ist eine typische Gemeinde. Es gibt auch heute noch Gemeinden, die einer dieser 7 Gemeinden ähnlich sind und die ähnliche Umstände und ähnliche Probleme haben und die deshalb Ermutigung oder auch Ermahnung benötigen. Und ich bin der Meinung, dass alle 7 Typen von Ortsgemeinden durch das ganze Zeitalter der Gemeinde vorhanden sind und dass dies bis zur Entrückung so bleiben wird. Es gibt ja auch Ausleger, die sehen jede dieser 7 Gemeinden repräsentativ für einen Zeitabschnitt der Kirchengeschichte. Und so hat man die 7 Briefe in 7 Kirchengeschichtsperioden eingeordnet, die die Gemeinde durchlaufen haben soll. Aber exegetisch vom Text her kann man eine solche Auslegung nicht wirklich begründen. Ich glaube, dass unser Herr durch alle diese sogenannten Sendschreiben zu uns reden will. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So heißt es am Schluss jeder Botschaft. Aber Gemeinde beginnt beim Einzelnen. Und es sind die Einzelnen, die das Leben der Gemeinde bestimmen. Das heißt, wenn wir diese Botschaften an die Gemeinden lesen, müssen wir sie persönlich auf unsere Herzen anwenden. Wir müssen uns als Einzelne fragen, wo stehe ich eigentlich? Die Botschaft an die Gemeinde von Ephesus wollen wir jetzt gemeinsam lesen und in dieser Botschaft, in dieser Predigt bedenken. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Da sagt der Auferstandene: Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast du meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Ich habe die Botschaft dieses ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in diesem Satz zusammengefasst: Zurück zur ersten Liebe. Wenn man alle Botschaften liest, dann kann man einen sehr ähnlichen oder fast gleichen Aufbau erkennen. Als erstes wird der Adressat genannt und dann den Absender und dann drittens das Lob, viertens der Tadel, wobei zwei von den sieben Gemeinden erhalten keinen Tadel. Wisst ihr, wer das ist? Genau, und Smyrna. Und dann folgt eine Ermahnung und zuletzt die Verheißung. Das ist die Gliederung bei all diesen Botschaften. Als erstes also wird der Adressat genannt. Das ist die Gemeinde in Ephesus. Der Brief ist gerichtet an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist eine etwas sehr ungewöhnliche Adressierung, weil wir wissen von Paulus, der schrieb seine Briefe an die Heiligen der jeweiligen Gemeinde. Hier lesen wir von dem Engel der Gemeinde, und die Ausleger, die sind sich eigentlich nicht ganz einig, was das zu bedeuten hat. Die einen sagen, dass es sich wirklich um ein Engelwesen handelt, die Gemeinden vertreten. Aber warum sollte Johannes einen solchen Brief an so ein himmlisches Wesen schreiben? Das ist schwer zu begründen. Andere meinen, dass es sich um einen Ältesten, um einen Pastor handelt, der sozusagen die Gemeinde repräsentiert und hier als Bote fungiert. Auch das ist nicht ganz so einfach zu erklären, aber vielleicht etwas plausibler. Immerhin, in der Schrift finden wir meines Wissens nach keinen Ältester oder Pastor, der mit einem Engel oder einem leuchtenden Stern gleichgesetzt wird. Und dann gibt es noch die Auslegung oder die Meinung, da gibt es diejenigen, die sagen, dass diese Anrede Engel, die würde sich beziehen auf eine Art Personifizierung des vorherrschenden Geistes in der jeweiligen Gemeinde. Wie dem auch sei. Eines ist klar, der Inhalt des Briefes ist eindeutig an alle Menschen in der Gemeinde zu Ephesus bestimmt. Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asia, wo der römische Prokonsul seinen Amtssitz hatte. Es war eine große, eine reiche Stadt an der Westküste der heutigen Türkei. Eine Stadt, in der schon sehr früh der Kaiserkult gepflegt wurde. Und der Reisende, der von Rom per Schiff nach Ephesus kam, der konnte damals auf einer prächtigen, fast 11 Meter breiten Straße, wir sehen sie hier noch, die mit Säulen bestückt war, vom Hafen bis in das Zentrum der Stadt gehen. Es war eine blühende Handelsstadt, in der Tausende von Menschen lebten und eben Gelegenheit hatten, ihr Geld zu verdienen und es wieder auszugeben. Man könnte Ephesus vergleichen mit New York oder mit Paris oder Berlin. Eine Großstadt in der damaligen Zeit. Auch für seine religiösen Bedürfnisse konnte man in dieser Stadt viel tun, denn da gab es den berühmten Artemis-Tempel, auf Lateinisch Diana-Tempel, der bekannt war oder ist als einer der 7 Weltwunder der Antike. Das hier ist natürlich ein Modellbild. So könnte er ausgesehen haben, dieser Tempel. Ephesus war also eine Hochburg des Götzendienstes, eine Stadt, die ganz unter dem Zeichen der Göttin der Fruchtbarkeit Diana stand, wo Prostitution im Tempel Hochkonjunktur hatte, wo Aberglaube und Okkultismus an der Tagesordnung waren. Und ausgerechnet in dieser Stadt, wo das Geld und die Vergnügungssucht und der Okkultismus das Leben zu ersticken drohten, hatte Jesus seit der Missionsarbeit des Paulus eine lebendige Gemeinde entstehen lassen. Aquila und Priscilla, Paulus, Timotheus hatten dort gewirkt, hatten dort das Evangelium verkündet. Nun aber wendet sich der Herr selbst mit einem entscheidenden Wort an diese Gemeinde. Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchten umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, hier stellt sich der Absender, Christus selbst, vor. Und aus Offenbarung 1, Vers 20 wissen wir, dass die 7 goldene Leuchte die Gemeinden darstellen. Unser Herr kennt jede einzelne Ortsgemeinde. Er ist und bleibt der Herr seiner Gemeinde. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält, auch heute noch. Also bitte nicht denken, dieses Wort, das galt eben dieser Gemeinde damals in der Antike, das liegt 2000 Jahre zurück, das geht uns heute nichts an. Nein, er kennt jeden Einzelnen in der Gemeinde. Er kennt die vorherrschende Atmosphäre, auch in unserer Ortsgemeinde. Nun, dass unser Herr in seiner Hand die Gemeinden hält, das bedeutet zum einen, dass wir in ihm geborgen sind. Er ist mitten in seiner Gemeinde gegenwärtig. Und wir werden festgehalten von seiner Treue. Er ist unser Schutz. Darin liegt ein unbeschreiblicher Trost. Zugleich bedeutet es aber auch, dass er die Verfügungsmacht, die Aufsicht über uns hat. Ja, dass letztlich auch unsere Leuchtkraft von ihm ausgeht. Wir können als Gemeinde nicht aus unserer eigenen Energie heraus leuchten. Das können wir wahrlich nicht. Wir stehen immer im Widerschein seines Glanzes. Das ist so, als würde auf einen Spiegel oder auf eine glatte, saubere Metallfläche das Sonnenlicht fallen und dann wird sich dieses Licht weiter reflektieren. Die Gemeinden, die in der Johannes-Offenbarung mit einem goldenen Leuchter verglichen werden, sollen in dieser dunklen Welt das Licht reflektieren, das sie von dem empfangen haben, der selbst von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, unseren Herrn in dieser Welt reflektieren. Sein Licht, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und er weiß genau, ob wir das tun oder nicht. Wenn er uns ansieht und das Leben unserer Gemeinde durchleuchtet, da fallen alle Hüllen. Vor ihm ist alle fromme Schauspielerei zu Ende. Unser Herr schaut durch. Und das ist einerseits erschreckend und wiederum tröstlich zugleich. In jedem dieser Botschaften steht dieses Ich weiß oder ich kenne, ich weiß Bescheid. Man muss ihn nicht erst informieren, ihm können wir nichts vormachen. Er kennt auch die letzten Motive und Gründe oder Beweggründe unseres Tuns. Und wie er uns sieht und beurteilt, das soll das Wichtigste für uns sein. Viel mehr als die Frage, wie Menschen uns sehen und beurteilen. In seiner Botschaft an die Gemeinde zu Ephesus richtet unser Herr zuerst das Lob. Das ist das Dritte in unserem Text. Das Lob steht an erster Stelle. Ich denke, auch da können wir was von unserem Herrn lernen. Wir sind ja schnell mit der Kritik bei der Hand, wenn uns etwas nicht passt oder wenn uns etwas nicht gefällt. Wir sehen zuerst immer das Negative, das, was uns vielleicht betrübt. Nicht so bei Jesus. Bei ihm steht das Lob an erster Stelle. Und da sehen wir es nochmal, unser Herr ist wirklich ein hervorragender Seelsorger und auch Pädagoge. Er betrachtet die Gemeinde in Ephesus und er sah viel Gutes. Er sah gute Werke, er sah ihren harten, unermüdlichen Einsatz. Die Geschwister in Ephesus waren nicht faul, sie hatten viel gearbeitet, unermüdlich sich für den Herrn eingesetzt. Das Wort, das hier eigentlich gebraucht wird, im Grundtext, das schließt den Gedanken ein, Arbeit bis zur Erschöpfung. An evangelistischen, missionarischen Einsätzen fehlte es nicht in der Epheser Gemeinde. Außerdem war diese Gemeinde eine standhafte Gemeinde. Die Erweckung 40 Jahre zuvor in Apostelgeschichte 19, lesen wir davon, war nicht nur so ein Strohfeuer gewesen. Übrigens, unsere Gemeinde existiert auch schon seit fast 40 Jahren. Die Christen bewährten sich in der Ausdauer und in der Tragkraft über eine lange Zeit hin. Dieses Wort Ausdauer, das heißt eigentlich durchhalten in schwierigen Situationen. Das wird zweimal hier erwähnt, Vers 2 und 3. Um Christi willen hatten sie Verfolgung und Not ertragen, waren selbst in schweren Zeiten nicht müde und mutlos geworden. Und was diese Gemeinde noch kennzeichnete, war die gesunde Lehre. Diese Gläubigen konnten falsche Apostel und falsche Lehrer erkennen und entlarven, weil sie theologisch gut bewandert waren. Sie kannten die Schriften. Die Wahrheit war ihnen wichtig. Sie hatten also das echt beherzt, was der Apostel Paulus ihren Ältesten auf Milet vorausgesagt hat in Apostelgeschichte 20, Vers 29. Leute, wenn ich nicht mehr da bin, da werden grausame Wölfe über euch herfallen. Es werden Irrlehrer auftreten, sogar aus euren eigenen Reihen kommen sie. Und sie werden versuchen, die Geschwister zu verführen. Darum wacht. Seid wachsam. Und die Irrlehrer und die falschen Apostel, sie kamen. Aber sie konnten sich in der Gemeinde zu Ephesus nicht halten. Die Gemeinde übte echte, legitime Gemeindezucht. Sie hatten die Kraft, das Unterscheidungsvermögen zu prüfen und sich von dem Unechten, dem Falschen, dem Bösen zu trennen. Die Schwachen, die haben sie getragen, nicht aber die Lügner. In Vers 6 werden die Praktiken der Nikolaiten erwähnt. Eines allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wir merken schon in der Formulierung, sie haben nicht die Nikolaiten als Menschen verabscheut, sondern ihre Praktiken. Nicht die Sünde, sondern die Sünde haben sie gehasst. Und wer diese Nikolaiten genau waren, das wissen wir heute nicht. Der Kirchenvater Irenäus schreibt von einem Nikolaus, der ein Diakon war und der sein Amt missbrauchte, sodass er manche zu Unzucht und Ausschweifungen, sexuellen Ausschweifungen verführte. Neuzeitliche Bibelforscher, die vermuten, dass es sich um eine schwärmerische Gruppe handelte, die heidnisches Gedankengut mit christlichem vermischte. Kein Wunder in Ephesus. Dass es Leute waren in der Gemeinde, ein eben lockeres, ja ein sexuell ausschweifendes Leben führten im Namen der christlichen Freiheit. Und die Epheser, die haben das gecheckt. So geht das nicht. Das ist nicht das Evangelium, das wir von Paulus und von Timotheus und Johannes kennen. Und sie haben diese Praktiken, die auf einer falschen Lehre beruhten, verabscheut. Und unser Herr lobt sie dafür. Hier haben wir also eine Gemeinde, die für ihre Dienstbereitschaft und ihre Ausdauer und ihre Standfestigkeit, für ihre gute Lehre gelobt wird. Die Schlagwörter dieser Gemeinde waren also nicht Toleranz und Kompromiss und Anpassung. Das war eine geradlinige Gemeinde. Wenn man von außen diese Gemeinde beobachtete, da konnte man sagen, Top-Gemeinde. Die Lehre stimmt, das Engagement, die Reinheit stimmt. Das sind alles lobenswerte Dinge. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn Jesus in der Beurteilung unserer Gemeinde diese Tugenden auch lobend erwähnen würde. Wenn er sagen könnte, ihr habt hart gearbeitet und ihr seid nicht müde geworden. Ihr seid nicht einer ungesunden Toleranz verfallen. Kompromisslos habt ihr die Wahrheit auf den Leuchter gestellt, auch als in eurer Kultur der Relativismus mit seiner Everything Goes-Devise sich ausbreitete und wie so ein Virus auch viele Gemeinden infizierte. Weniger freuen würde ich mich natürlich, wenn dem Lob, wie hier bei den Ephesern, der Tadel folgen würde. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Da steht auf einmal ein Wort, das uns zusammenzucken lässt, wie wenn der Arzt einen Nerv berührt. Kennt ihr das? Beim Zahnarzt. Wenn er den Nerv berührt, wie das wehtut, wie man da zusammenzuckt. Wenn man vorher nicht gerade eine Betäubungsspritze gekriegt hat. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So heißt es eigentlich wörtlich. Diese Worte klingen ganz anders als das, was Paulus ungefähr 35 Jahre zuvor an die Epheser geschrieben hatte, nämlich, dass er nie aufhört, für sie zu danken, wegen ihres Glaubens an Christus und ihrer Liebe. Die meisten Gemeindemitglieder der Gemeinde in Ephesus waren schon in der zweiten Generation Christen und hatten sich zwar die Reinheit der Lehre und des Lebens behalten und auch die des Dienstes bewahrt. Doch etwas war in ihnen erkaltet. Die Liebe. Etwas war schiefgelaufen. Die Pflichterfüllung, die eigentlich das Ergebnis, die Folge der Liebe ist, nahm plötzlich den Platz der Liebe ein. Oswald Chambers hat diesen wahren Satz gesagt, und ich gebe ihm wirklich recht: Der größte Konkurrent zu echter Liebe zu Jesus kann die Arbeit werden, die wir für ihn tun. Jesus spricht mit diesen Worten die Glieder der Gemeinde auf ihr Verhältnis zu ihm persönlich an. Die Liebe zu Jesus ist eigentlich das Lebenselement jedes Jünger Jesu. Christian ist eine Liebesbeziehung. Es geht hier wirklich um eine heilige Romanze. Und ich glaube, dass dieser Ausdruck erste Liebe, der bezieht sich auf beides, die Liebe zu Christus und folglich auch die Liebe zu den Geschwistern. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Die Epheser waren sehr tüchtige Christen, aber in ihren Herzen, da waren sie kalt geworden. Und in ihrer harten Arbeit und Anstrengung, vielleicht auch diejenigen zu entlarven oder fernzuhalten, die der Gemeinde schaden konnten, waren sie einer kalten Orthodoxie verfallen. Die Lehre stimmte noch, aber die Liebe war nicht mehr feurig, glühend. Das ist so wichtig, dass beides da im Gleichgewicht gehalten wird. Vielleicht denkt jemand, naja, das ist ja gar nicht so schlimm, wie die hier abschneiden. Sie hatten gute Taten, sie dienten Gott unermüdlich, sie hielten sich an die reine Lehre. Nur in diesem Punkt der Liebe, da mussten sie etwas sich anstrengen. Aber war es das, was Christus ihnen hier sagen wollte? Ich glaube, er wollte ihnen mehr als nur das sagen. Denn er sagt hier, wenn eure Liebe zu mir nicht so ist, wie sie sein sollte, dann zählt alles andere, was ihr tut, nicht wirklich. Es ist nicht nur wichtig, was ihr tut, sondern auch, warum ihr es tut. Wenn ihr nicht zu der Liebe, die ihr am Anfang zu mir hatte, zurückkehrt, werde ich den Leuchter eurer Gemeinde von seinem Platz wegstoßen. Wie kann es dazu kommen, dass ein Gemeindeleben nach außen hin aktiv ist und dass doch die Begeisterung und die Leidenschaft zu Jesus nicht mehr stimmt? Und ich denke, da ist einerseits die Macht der Gewohnheit. Wir können unsere Liebe zu Jesus mit unserer Liebe zu einem Ehepartner vergleichen. Durch den Propheten Jeremia spricht Gott zu dem abtrünnigen Israel in Jeremia 2, Vers 2: Ich erinnere mich an die Hingabe deiner Jugend, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in die Wüste, im unbesäten wilden Land. Du hast mich geliebt und du gingst hinter mir her, auch in die Wüste, wo es recht gefährlich sein kann. Wie das bei vielen Ehen der Fall ist, kann aus einer anfangs brennenden, leidenschaftlichen Liebe ein Nebeneinander dahinleben oder vielleicht sogar vorbeileben werden. Man hat sich aneinander gewöhnt, lebt zwar noch zusammen, arbeitet zusammen, fährt zusammen in den Urlaub, man respektiert sich auch. Aber irgendwie ist von einer leidenschaftlichen, brennenden Liebe nicht mehr so viel zu spüren. Das lodernde Feuer ist nur noch so eine ganz kleine Flamme, vielleicht ein glimmender Docht. Die Beziehung ähnelt mehr einer Arbeitsgemeinschaft, einer Liebesgemeinschaft. Jeder erfüllt so seine Pflichten. Vom Verstand her weiß man, dass man zusammengehört. Aber es hat sich im Laufe der Zeit eine gewisse Lustlosigkeit eingeschlichen und irgendwo ist man mit dem Herzen nicht mehr ganz dabei. So kann das auch mit der Liebe zu Jesus werden. Am Ende, das sehen wir aus diesem Text, kommt es gar nicht darauf an, wie viel wir geleistet oder was wir alles erreicht haben. Ein Leben ohne Herz ist nicht wert, gelebt zu werden. Denn gerade aus dieser Quelle unseres Innern, aus unserem Herzen, aus unserer Seele entspringt alle wahre Anteilnahme, alles sinnvolle Arbeiten, alle wirkliche Anbetung und alle Opferbereitschaft. Deshalb haben wir in den Sprüchen gehört, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm entspringt das Leben. Unser Herz ist der Ort, wo wir zuallererst die Stimme Gottes hören und in unserem Herzen erkennen wir ihn und lernen, in seiner Liebe zu leben. Und mit dieser Frage nach der ersten Liebe tritt Jesus vor unser Herz. Und er fragt uns, welche Leidenschaft, welche Liebe haben wir für ihn? Hat er wirklich den ersten Platz in unserem Leben? Ist er wirklich unsere erste Liebe? Können wir kaum erwarten, in seiner Nähe zu sein, auf sein Wort zu hören und mit ihm zu reden? Das ganze Leben eines guten Christen, sagt Augustinus, ist eine heilige Sehnsucht. Spüren wir diese Sehnsucht nach ihm in unseren Herzen? Vielleicht erinnern sich einige von uns an den schon etwas älteren Film »Stunde des Siegers«, der diese wahre Geschichte von diesen zwei Olympialäufern im Jahre, wann war das? 1924, glaube ich, in Paris, erzählt. Eric Lill, der ein Missionarskind war, und diesem Harold Abrahams. Beide sind leidenschaftliche Läufer, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Abrahams, er läuft, weil er getrieben ist. Er läuft, um etwas zu beweisen. Er ist ein freudloser Mann, dessen ganzes Leben davon motiviert ist, was er soll, von der Pflicht, vom Gesetz. Und Lille, Missionarssohn, er läuft, weil er nicht anders kann. Wenn ich laufe, sagte er, spüre ich Gottes Freude. Er kennt eine Freiheit des Herzens, die Abrahams nur aus der Ferne beobachten kann. Abrahams benutzt Disziplin, um sein Herz zu unterdrücken und es abzutöten. Liddell ist so befreit durch die Gnade, dass Abrahams an einer Stelle im Film seinen Laufstil so kommentiert: Er läuft wie ein wildes Tier, er macht mir Angst. Wo, fragt Liddell, kommt die Kraft her, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten? Sie kommt von innen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, sie kommt aus dem Herzen. Sie kommt aus dieser Sehnsucht, aus dieser Leidenschaft, aus der Liebe. Die Kraft, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten, kommt von innen. Die Liebe zu unserem Herrn soll uns dazu treiben, uns immer weiter vorwärts zu bewegen in diesem Wettlauf. Gott hat uns in Jesus Christus seine ganze Liebe gegeben. Und er will auch unsere ganze ungeteilte Liebe haben. Er will, dass wir nicht nur am Sonntag, sondern jede Stunde das Äußerliche und das Innerliche, das Geistliche und das Profane, das Alltägliche unmittelbar ihm zuliebe Und wenn wir jemanden vom ganzen Herzen lieben, dann wollen wir nicht nur für diese Person arbeiten, sondern wir wollen mit der Geliebten oder dem Geliebten Zeit verbringen. Und Jesus wartet darauf, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Uns persönlich seinem Wort aussetzen. Simon, Jonas, Sohn, hast du mich lieb? So fragt der Auferstandene seinen Jünger. Und ich denke, wir dürfen getrost in diese Frage unseren Namen einsetzen. Die ungeteilte, echte, brennende Liebe zu Jesus ist das Wichtigste in unserem Christsein. Denn nur aus dieser Quelle kann dann auch die Bruderliebe oder die Liebe zu den Geschwistern fließen. Und deshalb schreibt der gleiche Johannes, der auch die Offenbarung empfangen hatte in seinem ersten Brief, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, sprich seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Und umgekehrt kann man natürlich sagen, dass die Liebe zu den Geschwistern nur dann wirklich authentisch und echt und taufrisch und lebendig bleibt, wenn Jesus unsere erste Liebe ist. Die Liebe zu Jesus und zu unseren Geschwistern, das ist sozusagen der Cantus firmus unseres Christseins. An ihr erkennt man, wem wir nachfolgen. Und deshalb, liebe Geschwister, so sehr mir die gute biblische Lehre und der Dienst für den Herrn am Herzen liegt, so sehr ist es auch mein Herzensverlangen, dass in meinem persönlichen Leben, aber auch im Leben unserer Gemeinde, die erste Liebe, diese Liebe nicht erkaltet, sondern dass sie immer wieder neu angefacht wird, zunimmt, wächst und sich wie so ein Feuer ausbreitet, dass man eben sehen und auch spüren kann. Und wenn wir den Eindruck haben, dass in unserem Herzen diese erste Liebe nicht mehr brennend ist, dann gilt die Ermahnung aus Vers 6 auch uns. Dann sind wir herausgefordert, uns zu erinnern und uns immer wieder zu erinnern. So heißt es eigentlich hier wörtlich, weil wir so vergesslich sind, was wir verloren haben und worauf es wirklich ankommt in unserem Christenleben. Und ich finde es so fantastisch, wie unser Herr hier nicht nur die Diagnose aufzeigt, sondern er zeigt auch die Therapie. Er zeigt uns den Weg zur Heilung. Und er heißt, seid ihr noch wach? Wie heißt er denn? Buße. Und Buße heißt erkennen, umdenken, umkehren, heimkehren, neu anfangen dürfen. Der Herr macht deutlich, wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden. Das bedeutet dann Gericht. Der Leuchter, er wird weggerückt. Das heißt, die Gemeinde steht dann selbst im Dunkel und vermag auch anderen nicht mehr zu leuchten. Ohne Liebe hat eine Gemeinde keine Leuchtkraft mehr. Und vielleicht laufen noch die Aktivitäten und die Programme, aber es ist kein Leben aus Gott mehr in ihrer Mitte. Früher oder später stirbt sie aus, das Licht verlöscht, es bleiben nur noch die kalten Kohlen übrig. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass die Gemeinde von Ephesus nach dem ersten Jahrhundert noch weiter bestand, aber nach dem fünften Jahrhundert verschwand die Gemeinde als auch die Stadt. Und seit dem 14. Jahrhundert ist die unmittelbare Umgebung dieser wichtigsten historischen Städte unbewohnt. Es ist eigentlich Museum. Wir sehen also, eine örtliche Gemeinde hat keinen gesicherten Platz auf dieser Erde. Sie kann ihre Existenz und gilt den Überwindern, denen die siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Und einer, der überwindet, ist jemand, der aus Gott geboren ist und der in der Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn das Ziel erreicht. Den Überwindern wird hier verheißen, dass sie einmal vom Baum des Lebens im Paradies essen werden. Das heißt, sie werden die perfekte Gemeinschaft mit Gott genießen, die der Mensch nur vor dem Sündenfall kannte. Ewiges Leben in der Gemeinschaft mit unserem Gott. wird uns hier verheißen. Ewige Gemeinschaft mit dem Geliebten, dann beginnt das wahre Leben. Gott ist dann ganz mit seinem herrlichen Ziel ans Ende gekommen, mit uns Menschen. Noch stehen wir im Advent. Noch warten wir auf die Ankunft unseres Herrn. Und meine lieben Geschwister, Adventszeit ist nicht nur Zeit der Vorfreude auf das anstehende Weihnachtsfest oder auch auf das Wiederkommen unseres Herrn. Adventszeit ist auch Bußzeit, so wurde das gesehen in der altkirchlichen Tradition. Es ist also eine Zeit des Umdenkens und auch der Umkehr, bevor der König, unser Herr, kommt. Es ist eine Zeit der inneren Einkehr und Prüfung, in der wir uns ehrlich fragen sollen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu meinem Gott? Mein persönliches inneres Leben in Ordnung? Stimmt nur die Fassade? Wo stehen wir als Einzelner? Wo stehen wir als Gemeinde? Wie steht es mit unserer Liebe zu unserem Herrn und mit unserer Liebe zueinander? Wir haben unseren Auftrag hier als EFG so formuliert: Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, unsere Liebe zueinander, unsere Liebe zu allen Menschen. Und das geht nur natürlich auf der Grundlage der Wahrheit. Es geht nur, wenn wir Wahrheit und Liebe im Gleichgewicht halten. Und möge Gott es schenken, dass das nicht nur schöne Worte bleiben, sondern dass wirklich diese erste Liebe die EFG Pfullingen kennzeichnet. Sein Wort will uns zurechtbringen. Es ruft uns zur Umkehr. Es will unsere Liebe und unsere Leidenschaft für ihn aufschüren, damit wir für unseren Herrn brennen, wie so ein großes Lagerfeuer, das Wärme und Licht spendet. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns beten.